Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit der wundervollen und sehr erfolgreichen Friederike Probert. 15 Jahre lang hat sie eine super steile Karriere hingelegt in verschiedenen Technologie- und auch Digitalfirmen. Das waren ja gerade auch vor ein paar Jahren noch wirklich sehr stark männerdominierte Umfelder. Und wie es ihr gelungen ist, gerade auch als Frau dort schnell erfolgreich zu sein und schnell Karriere zu machen, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen aber auch darüber, ob sie der Erfolg wirklich erfüllt hat und wie es dazu kam, dass sie sich im Jahr 2018 ein Jahr Auszeit genommen hat und warum sie danach etwas ganz, ganz anderes in ihrem Leben auf die Beine gestellt hat und beruflich einen komplett anderen Weg eingeschlagen hat. Das wird sie uns hier auch berichten. Sie hat, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ein ganz tolles Netzwerk gegründet, und zwar Mission Female. Dort kommen Frauen zusammen, die wirklich alle sehr talentiert und auch erfolgreich sind, um sich gegenseitig zu empowern. Warum es so wichtig ist und wir Frauen das so ein bisschen verschlafen haben mit dem uns gegenseitig empowern und auch zu netzwerken, das klären wir auch in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen aber auch über die Frauenquote und auch über ein ganz spannendes Thema, das sich Social Freezing nennt. Hier geht es um die Option für Frauen, die Möglichkeit zu bieten, die Eizellen einzufrieren, um zuerst in Ruhe Karriere zu machen und später dann eben mit der Familienplanung zu beginnen. Ein umstrittenes Thema. Ich bin gespannt, wie du dazu stehst. Aber jetzt würde ich sagen, reden wir gar nicht lange weiter, sondern starten direkt mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Friederike, schön, dass du zu Gast bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Hallo Kerstin, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Zum Einstieg würde ich sagen, werde ich dir jetzt einmal drei Sätze nennen und du kannst sie einfach ganz spontan vervollständigen. Bist du bereit?
Na klar, auf geht's.
Cool. Heute ist ein guter Tag, weil?
Weil die Sonne in Hamburg scheint.
Ja, auf jeden Fall. Meine größte Schwäche ist?
Ungeduld.
Ich fühle mich erfolgreich, wenn?
Ich Bestätigung von außen bekomme.
Sehr schön. Ja, cool. Dann herzlich willkommen. Ja? Für die, die dich kennen, wissen wahrscheinlich schon, dass du 15 Jahre in verschiedenen Technologie- und auch in Technologieunternehmen gearbeitet hast und auch in der digitalen Branche tätig warst. Du hast auch beschrieben, dass du sehr, sehr schnell Karriere gemacht hast. Was glaubst du denn rückblickend gesehen, was hat dir geholfen, so schnell erfolgreich zu werden?
Ich glaube, es waren mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind. Zum einen bin ich sehr ehrgeizig und war gerade auch in den ersten Karrierejahren sehr nach vorne ausgerichtet und wollte, komme was wolle, Karriere machen. Und dazu kam, dass ich ganz tolle Vorgesetzte hatte, Männer als auch Frauen, die das gesehen haben und auch das Potenzial gesehen haben, dass ich unbedingt viel erreichen möchte und die mich sehr unterstützt haben. Und das war gerade in den Anfängen meiner Karriere sehr, sehr wichtig, um auch eine solide Basis für den dann startenden Weg letztendlich zu legen.
Und war das für dich immer so, dass dich dieser Erfolg, weil ja auch sehr, sehr viele junge Menschen danach streben, würdest du sagen, dass dich der Erfolg auch immer erfüllt hat?
In den ersten paar Jahren schon. Danach war ich in einer Karrierephase, wo ich gemerkt habe, dass es nicht mehr ausreicht, nur ein fleißiges Bienchen zu sein. Ja, also immer sehr zuverlässig, freundlich, loyal zu sein, schnell abzuarbeiten. Ich habe dann irgendwann in den ersten, ich würde sagen, 5 bis 8 Jahren meiner Karriere gemerkt, es kommt auf ganz andere Faktoren an, um jetzt auch weiterzukommen. Und da geht es eben nicht darum, das Fleißbienchen zu sein, sondern sich auch politisch durchzusetzen, gut zu positionieren, sichtbar zu sein, Allianzen zu stricken. Und auch im Vorfeld strategisch schon zu arbeiten, wenn zum Beispiel wichtige Entscheidungen im Unternehmen anstehen. Und das war der Punkt, wo ich tatsächlich auch zu knapsen hatte, ganz am Anfang meiner Karriere, weil diese Transition ist nicht ganz einfach. Ich habe es in meinem Buch genannt, vom Fleißbienchen zur erfolgreichen Managerin.
Und wie hast du es geschafft, das dann doch zu lernen? Weil du bist ja natürlich weiter als diese 5 bis 8 Jahre dann auch noch in deiner Karriere vorangeschritten.
Genau, das waren dann nochmal so 10 Jahre in der reinen Technologiebranche tatsächlich. Ich habe dann tatsächlich gelernt, einfach mir die richtigen Leute zu suchen, die mich beruflich weiterbringen, aber auch das Unternehmen weiter voranbringen, und habe aber auch sehr schnell gelernt. Also wenn ich in Umfeldern war, wo ich gemerkt habe, thematisch habe ich nicht die Herausforderung, das Team stimmt vielleicht nicht oder es ist keine Zukunftsausrichtung, die Innovation stimmt nicht, ich werde nicht gefördert, ich komme hier nicht weiter, ich bin in der Sackgasse, habe ich ganz schnell eine Kehrtwende gemacht, was nicht unbedingt immer heißen muss, dass man den Job verlässt oder das Unternehmen verlässt, sondern sich auch auf andere Projekte zum Beispiel innerhalb eines Unternehmens konzentrieren kann. Und das war gut, also das war ein Zickzacklauf, würde ich fast sagen, die ersten 10 Jahre, um das zu finden, was mir auch wirklich Spaß macht.
Würdest du sagen, dass du da viel einfach aus der Intuition heraus entschieden hast, wann jetzt eben vielleicht ein Projekt oder eine bestimmte Position nicht mehr passt oder dich einfach nicht mehr weiterbringt?
Es war eine Mischung aus beiden. Also die Projekte mussten mich immer herausfordern und Spaß machen, aber ich hatte auch immer den strategischen Blick nach vorne. Also was sind relevante Themenfelder, die ich auch als Frau insbesondere besetzen sollte, um in meinem Bereich erfolgreich sein zu können. Und so habe ich mich tatsächlich auch für die Technologiebranche entschieden, weil ich wusste, das ist was, was mich herausfordert, das ist was ganz Neues, und es gibt viel, viel dort zu entwickeln und zu gestalten.
Und hattest du dir Mentoren an deine Seite geholt, die dich entsprechend begleitet haben, weil du gesagt hast, du hast dich auch mit anderen Menschen ausgetauscht?
Ja, hatte ich tatsächlich. Also im beruflichen Umfeld waren es innerhalb der Unternehmen Mentoren, offiziell oder inoffiziell. Also ich war tatsächlich auch in Unternehmen, wo man offizielle Mentorenprogramme hatte, an denen hatte ich dann teilgenommen. Häufig waren es aber auch Vorgesetzte, Männer als auch Frauen, aber auch aus dem privaten Umfeld. Und ich habe mir recht früh schon, da war ich damals, glaube ich, 25, einen Coach an die Seite geholt, einen professionellen Coach, die damals mit einer sehr, sehr guten externen, neutralen Brille auf gewisse Situationen schauen konnte und für mich gemeinsam, ich sag mal, in den Helikopter steigen konnte, um Situationen besser evaluieren zu können. Und das hat mir unglaublich geholfen.
Das heißt, du hattest aber auch mehrere Mentoren als nur einen, sondern auch aus verschiedenen Umgebungen, also aus dem privaten Bereich oder eben auch aus dem gleichen Unternehmen, in dem du dann gearbeitet hattest.
Richtig, und auch mit unterschiedlichen Backgrounds und Historien und Expertisen. Das fand ich immer sehr, sehr wichtig, ne? Um auch multiple Facetten abbilden zu können und auch unterschiedliche Meinungen zu bekommen von den Mentoren, die jetzt nicht nur thematisch ausgerichtet sind zum Beispiel.
Und wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der sich sagt, ach, das klingt gut, das hätte ich auch gern. Wie hast du dir denn deine Mentoren so geangelt?
Sehr gute Frage. Meistens hat sich das so ergeben, ehrlich gesagt. Also ich bin gar nicht unbedingt durch die Welt gelaufen und habe gedacht, wo sind jetzt hier die Leute, die mir helfen, die mich mentoren können, sondern das hat sich aus der Zusammenarbeit meistens ergeben oder auch durch Zufälle. Ich glaube, wichtig ist, dass man da mit offenen Augen immer durch die Welt geht und immer auch im Hinterkopf hat, was könnte mir zum Beispiel diese Verbindung, die ich jetzt gerade aufbaue, wenn ich jemanden kennenlerne, eventuell auch zukünftig bringen. Und genau daraus sind dann auch diese Mentorenverbindungen entstanden.
Und dann war es ja aber auch so weit, dass im Jahre 2018, lustigerweise genau in dem gleichen im gleichen Jahr, als ich auch meine Auszeit gemacht habe, hast du auch beschlossen, dass du dir erstmal ein Jahr Pause nimmst. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war, dass wir uns nicht getroffen haben, da, das wundert mich ja. Gerade weil wir ja auch im Baltikum beide unterwegs waren. Also bei mir war es so, dass ich meine Technologiekarriere in großen amerikanischen Konzernen gestartet bin. Und je spezifischer die Themen wurden, desto mehr bin ich danach auch in den Startup-Bereich gegangen, weil ich da einfach dynamischer sein konnte. Und habe dann viele Startups aus den USA nach Zentraleuropa gebracht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich kann das auch selber und habe meine eigenen Unternehmen gegründet, immer im Bereich Digitaltechnologien, also insbesondere Datenmanagement-Plattformen haben wir gebaut oder wir haben die Automatisierung des Mediahandels vorangetrieben über Programmatic Advertising. Und das war alles unglaublich spannend, insbesondere die eigenen Unternehmen auch. Und das letzte konnte ich erfolgreich verkaufen, Ende 2017 war das. Und das war für mich auch ein idealer Punkt zu sagen, ich brauche jetzt nach 15 Jahren reiner Tech-Branche einfach mal einen kompletten Schnitt, weil ich auch für mich persönlich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Also ich hatte für mich alle Tech-Marks schon durch, von Konzern über Startup, über eigene Gründungen. Und die Themen an sich waren für mich schon so sehr speziell aufgebaut, dass es für mich gar nichts Neues mehr zu entdecken gab in dem Bereich. Und insofern hatte ich da die thematische Herausforderung, dass ich schlichtweg gar nicht wusste, what's the next step? Ich wusste einfach nicht, was als nächstes kommen soll. Und daraufhin habe ich mir gedacht, meistens tut es gut, einfach mal Abstand zu nehmen von einer Situation, um auch einfach eine neue Blickrichtung und Ausrichtung zu bekommen. Und ja, habe mir daraufhin einen Camper gekauft und mit meinem Hund Fiete 50.000 Kilometer durch Europa gereist, also von Deutschland über Kroatien, Albanien, Griechenland, Sizilien und auch eben das Baltikum, wo wir uns halt nicht getroffen haben.
Ja.
Und dort hatte ich dann auf einmal unglaublich viel Zeit. Also das war von einem Moment auf den anderen von 180 auf null quasi, komplett neue Ausrichtung. Und ich habe im Nachhinein dieses Jahr gebraucht, um mich einmal zu kalibrieren, einmal ein Reset zu machen, um auch wieder frische Ideen zu entwickeln. Und ich glaube, man braucht einen klaren Kopf, um für sich die zukünftige Ausrichtung auch bestimmen zu können und auch sich selber wiederfinden zu können. Und genau das ist dann auch passiert in diesem Jahr. Also ich habe in diesem Jahr Auszeit dann angefangen, ein Buch zu schreiben, was jetzt gerade rausgekommen ist. Ich habe die ersten Ideen für Mission Female entwickelt, einfach aus dem Gedanken heraus, tolle, erfolgreiche Frauen, die in ihren Jobs alle alleine straucheln, weil sie häufig die einzige Frau sind am Besprechungstisch, zusammenzubringen, um einfach die Power des Netzwerks da auch zu nutzen. Und da sind die ersten Ideen sind tatsächlich gekommen. Und das musste unglaublich lange dann reifen, ne? Also bis zum Ende der Reise. Aber wie gesagt, also diese 12 Monate brauchte ich für mich, um einfach diese Kalibrierung auch zu bekommen und auch neue, frische Ideen zu bekommen und letztendlich dann wieder neu zu starten, weil das, was ich heute mit Mission Female mache, hat ganz, ganz wenig mit dem zu tun, was ich in den letzten 15 Jahren gemacht habe, obwohl es viele Komponenten zusammenbringt. Also natürlich die Verbindung, die ich aufgebaut habe, die Beziehung, die Kontakte, die Erfahrung, das hilft mir heute, das zu tun, was ich glaube schon meine Bestimmung ist. Und das macht unglaublich viel Freude.
Bevor wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer über Mission Female sprechen, bist du denn mit dem Ziel losgefahren, auch sowas wie deine Bestimmung zu finden?
Nein. Nein, also ich bin losgefahren, weil ich raus wollte aus der Situation. Weil für mich klar war, das, was ich jetzt gemacht habe, das ist für mich nicht mehr die Zukunft. Ich weiß nicht, was die Alternative ist, also brauche ich Freiraum. Und bin einfach losgefahren und bin tatsächlich die ersten paar Wochen fast schon wie auf der Flucht unglaublich viele Kilometer abgefahren. Ja? Also ich bin am Tag 300-400 Kilometer mit diesem Camper gefahren, was vielleicht sich jetzt nicht so viel anhört, aber mit 90 PS ist das sehr viel. Und und also bin wirklich die ersten paar Wochen und Monate gefahren, weil ich immer noch so sehr getrieben war von ja, diesem Machergehen und Erreichen, schneller, höher, weiter, du musst am Tag was schaffen, das ist ja irgendwann in einem so drin. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, ich habe hier eine ganz tolle Zeit, ich fahre hier durch tolle Landschaften, ich lerne ganz, ganz tolle Menschen kennen, ich brauche gar nicht nur viel Gas geben, ich kann jetzt auch mal ein bisschen auf die Bremse treten und das habe ich dann auch gemacht und deswegen war ich tatsächlich dann auch ein Jahr unterwegs, obwohl ich gar nicht geplant habe, ein Jahr unterwegs zu sein.
Und hast du denn auch verschiedene Freunde im Ausland, also entweder die dort leben, entsprechend besucht oder sind Freunde, Bekannte, wie auch immer, irgendwie an ein Reiseziel gekommen, wo du gerade warst oder warst du wirklich den Großteil dieses Jahres alleine unterwegs?
Ich war wirklich komplett allein, also fast alleine mit Hund Fiete war ich unterwegs. Ja. Aber ansonsten komplett alleine. Und ja, ich habe natürlich, wenn es auf der Strecke lag, habe ich Zwischenstopps gemacht bei Freunden, Bekannten, alten Kommilitonen zum Beispiel. Wenn sie halt auf dem Weg lagen, habe ich dort gestoppt, wenn es gepasst hat. Und so konnte ich natürlich auch alte Verbindungen und Beziehungen wieder auferleben lassen. Und mein Mann ist tatsächlich zu Hause geblieben während der Zeit, auch ganz bewusst, weil es mein persönliches Projekt war und ich auch das alleine machen wollte. Das hat nichts damit zu tun, dass die Ehe nicht funktioniert, sondern einfach, dass ich mir meine Freiräume da auch eingeräumt habe. Und mein Mann ist dann manchmal eingeflogen, wenn ich in der Nähe von Großstädten war. Also meistens sieht es dann praktisch so ab, dass ich 4 Tage vor einer Großstadt, Mailand oder Athen oder Palermo, angerufen habe und gesagt habe, pass mal auf, ich bin jetzt in 4 Tagen dort, schau mal, ob es einen Flug gibt. Und meistens hat das auch tatsächlich geklappt und dann bin ich mit dem Camper am Flughafen gestoppt und habe ihn dann abgeholt und 3 Tage, 4 Tage später wieder da ausgesetzt. Das hat super funktioniert, aber es war tatsächlich meine bewusste Entscheidung zu sagen, das ist meine große Reise, mein großes Projekt und ich brauche das jetzt für mich.
Ich finde das total großartig, also auch gerade, dass man so eine Partnerschaft, so eine Beziehung führt, in der man sich dann auch genau diesen Freiraum lässt und wie du sagst, das war deine große Reise, du wolltest das einfach auch mal für dich machen, mit deinem Hund zusammen und dass das auch so geklappt hat und dass ihr euch da auch gegenseitig entsprechend diesen Freiraum auch gebt.
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, sonst würde zumindest unsere Partnerschaft so auch nicht funktionieren.
Glaubst du denn, dass es, wenn man, also wenn jetzt vielleicht jemand auch zuhört, der sagt, oh ja, irgendwie so richtig weiß ich auch nicht mehr genau, in welche Richtung ich mich jetzt beruflich weiterentwickeln möchte und so ein Kalibrieren fände ich auch ganz gut. Würdest du auf jeden Fall empfehlen, die gewohnte Umgebung zu verlassen und einfach mal auch die räumliche Distanz zu bekommen, um entsprechend diese Überlegungen anzustellen?
Absolut, ich glaube, das hilft. Ich glaube, ich hatte so eine große Entscheidung zu treffen, weil ich eine absolute Veränderung ja wirken wollte und nicht wusste, was es genau ist, dass ich einfach persönlich diese Zeit gebraucht habe und auch diesen Abstand vom Alltag und auch die räumliche Trennung von allem. Wenn es kleinere Entscheidungen sind, muss man vielleicht nicht unbedingt die räumliche Trennung in dem Maße dann erstmal machen. Aber grundsätzlich, die Amerikaner sagen immer, dipping toes in the water. Also erstmal den großen Zeh in den Pool stecken, das hilft schon mal, weil ich daran glaube, dass man, wenn man die richtigen Entscheidungen treffen möchte, muss man einen klaren Kopf haben. Und das kann für Menschen ganz unterschiedlich sein, einen klaren Kopf zu bekommen. Es muss jetzt nicht immer eine Camperreise durch Europa sein, es kann auch was ganz anderes sein zum Beispiel. Aber ich glaube, das muss jeder und jede für sich selber entscheiden, wie sie am besten ja, sich kalibrieren, was die Kalibrierungsstrategie ist, um dann auch richtige Entscheidungen treffen zu können.
Kannst du dich noch daran erinnern, was so der Moment war, in dem du die Idee hattest, Mission Female zu gründen?
Ja, also es war kein bestimmter Tag. Also es war eher ein fließender Prozess, würde ich sagen. Aber woran ich mich erinnern kann, sind Abende in Südgriechenland, wo ich auch relativ lange war, 3 Monate, am Strand direkt, keine Menschenseele um mich rum. Und dort habe ich dann einfach abends angefangen, meine Gedanken aufzuschreiben, ganz klischeemäßig auf einem weißen Blatt Papier mit einem Kugelschreiber. Und habe mir Gedanken darüber gemacht, warum ich mich in einer sehr männerdominierten Branche, was ja die Tech-Branche ist, nie so wirklich aufgehoben gefühlt habe. Und vielleicht nenne es Selbsttherapie. Also mir hat es einfach sehr geholfen, diese Klarheit zu bekommen. Und übrigens ist da auch dann das Buch draus entstanden. Und da wurde mir klar, dass es wahrscheinlich viele, viele Frauen gibt, denen es ähnlich geht wie mir, die einfach ihren Job machen, die in ihrem Hamsterrad sind, die weitermachen, aber vielleicht gar nicht so zufrieden sind mit sich, was sie da tun oder was auch die zukünftige Ausrichtung sein kann. Und diese Frauen sind häufig sehr alleine mit diesen Entscheidungsprozessen, weil man diese Gedanken häufig nicht mit Sparings-Partnerinnen oder Partnern so teilen kann. Ich habe da eine Theorie, die heißt, wo lasse ich gewisse Themen in meinem Leben? Das ist entweder in meiner Familie oder bei Freunden oder im beruflichen Umfeld. Wenn es um sehr konkrete berufliche Fragestellungen geht, treffen meistens diese 3 Umfelder nicht zu. Also ganz konkret, abends habe ich dann mit meinem Mann keine Lust mehr, auf dem Sofa über einen Job zu sprechen. Oder mit meinen, ich nenne sie immer liebevoll, Kaffeetrinker-Freundinnen, möchte ich berufliche Themen gar nicht besprechen und die im Übrigen auch nicht. Ja, das passt dann einfach nicht. Und im Job muss man teilweise einfach aufpassen, welche Informationen man dann auch rauslässt und welche nicht. Im beruflichen Umfeld kann das natürlich auch gefährlich werden, zu viele Informationen über sich preiszugeben. Und gerade wenn es darum geht, Zweifel zu zeigen, ist das auch ein Indikator für Schwäche, was natürlich der Karriere dann nicht gut tut. Und insofern habe ich festgestellt, das war dann meine Theorie, dass es für Erfolgsfrauen, die sich mit beruflichen Themen befassen, selten das richtige Forum gibt, um diese Themen zu sparen und zu platzieren und sich Meinungen einzuholen. Und das war mein persönliches Gefühl. Und daraufhin, ich hatte ja Zeit, habe ich unglaublich viele Telefonate geführt und Videocalls mit Frauen. Und habe gesagt, sag mal, bin ich hier die Einzige, der es so geht, nur weil ich jetzt gerade eine Auszeit mache und am Strand von Südgriechenland mit einem Rotwein in der Hand sitze? Oder geht dir das auch so? Und das konnten mir sehr, sehr viele Frauen bestätigen. Also letztendlich war dort der Tenor, dass sie dachten, hey, ich bin wirklich immer nur am Arbeiten, ich will zwar Karriere machen, aber ich weiß nicht, mit wem ich meine Themen pitchen soll. Und ich fühle mich alleine gelassen, ich strauche alleine und mir hilft keiner. Und daraus ist dann Mission Female sukzessive entstanden. Nämlich aus dem Gedanken, dass Frauen zusammenkommen, die ein Ziel haben, nämlich erfolgreich sein zu wollen, aber auch verstanden haben, dass sie Sparringspartnerin brauchen, um dieses Ziel zu erreichen.
Warum?
Also kurz gefasst, ja. Geht schon wieder so viel. Aber kurz gefasst, es war ein langer Prozess, es war ein sehr, sehr langer Prozess. Und es war jetzt nicht, dass ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, oh ja, jetzt mache ich Mission Female, ich mache nur noch Frauen-Karrierenetzwerke und ich schreibe ein Buch. Das hat sich wirklich nur so ergeben. Ne?
Ja, ich finde das auch total spannend, den Punkt, den du gebracht hast mit eben dem Netzwerken und auch das gegenseitige Empowerment. Warum glaubst du denn, dass wir Frauen mit diesen Themen, also Netzwerken und auch gegenseitigem Empowerment, so ein bisschen auch Spätzünder sind? Die Männer kriegen das ja irgendwie besser hin, oder?
Das scheint tatsächlich so zu sein, zumindest scheint es so zu sein, dass Männer in kritischen Situationen, wenn es darauf ankommt, zusammenhalten. Und im beruflichen Kontext ist das selten der Fall, nicht weil Frauen das nicht können oder wollen, sondern weil häufig keine anderen Frauen in der Nähe sind. Ab gewissen Positionen auf der Karriereleiter ist man als Frau häufig alleine auf seinem Level. Und dann hat man genau diese Sparringspartner-Ebene nicht, dass man sich verbünden kann. Und das führt zu einem Gefühl von am Ende des Tages Einsamkeit. Also wir haben bei uns im Netzwerk dafür den Begriff Lonesome Rider-Phänomen eingeführt, weil wir uns teilweise alle gefühlt haben wie einsame Cowboys in der Wüste, ja, in unseren Jobs. Und ich glaube, da sind Männer besser. Was du natürlich bei Frauen auch noch hast, sind Aspekte wie: Es kann nur die eine geben. Ja, also wenn eine Frau erfolgreich ist, dann wird sie ja auch in den Medien sehr publik dargestellt als, oh, wir haben jetzt eine weibliche CEO, da ist eine weibliche Vorständin. Das sehen wir ja regelmäßig in den Medien. Und das führt dazu, dass Frauen automatisch in eine Alleinstellungsposition gepusht werden, muss man zwar sagen. Ja. Und ich weiß nicht, kennst du die NDR-Talkshow mit Caroline Kebekus, die irgendwann mal sagte, es kann nur die eine geben, kommt eigentlich daher, dass schon im Krippenspiel bei Maria und Josef immer alle im Kindergarten schon die Maria sein wollten. Und die Stelle von Josef und mit den Jüngern, also mit 12 anderen Männern, das war überhaupt kein Stress, sie zu besetzen. Und sie hat damit recht, ja. Und dadurch, dass Frauen so selten sind auf den oberen Führungsebenen, führt das teilweise zu einem Konkurrenzkampf. Ja, es kann nur die eine Frau da oben sein. Und das macht natürlich die Sache nicht einfacher.
Glaubst du also, dass dieses Vergleichen, wozu, glaube ich, irgendwie wir Frauen auch im privaten Bereich eher tendieren als Männer, würde ich jetzt mal so sagen, dass uns das dann wirklich oft in die Quere kommt auch?
Ich glaube, wir haben es noch nicht gelernt, wie wir effizient miteinander zusammenarbeiten können, dadurch, dass es eine Ausnahmesituation ist, dass Frauen in den Führungsspitzen sind. Also schlichtweg, wenn du eine Besprechung hast, ein Entscheidungsmeeting hast und da sind 10 Leute am Tisch und da sind 1 oder 2 Frauen und eine davon macht eben nicht den Kaffee, dann ist es schon so, dass Entscheidungsprozesse ganz anders verlaufen. Ja? Und das hat nicht unbedingt was mit Kompetitivität zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass diese Frau automatisch in eine Sonderrolle gepusht wird, wo übrigens viele Frauen auch gar nicht drin sein wollen.
Das führt mich zu einer nächsten Frage, die mir gerade durch den Kopf schwirrt. Und zwar oft genanntes, manchmal auch umstrittenes Thema, die Frauenquote. Bist du dafür oder dagegen?
Die kurze Antwort ist, im Moment brauchen wir sie. Langfristig würde ich ganz gerne darauf verzichten können. Ich glaube, wir brauchen im Moment in Anführungszeichen Brachialgewalt, um mehr Frauen in Führungspositionen zu etablieren. Und da hilft die Quote. Keine erfolgreiche Frau möchte damit identifiziert werden, dass sie in der Position sitzt, weil die Quote da ist. Ja? Aber ich glaube, wir brauchen aufgrund der sehr festgefahrenen Strukturen im Moment, brauchen wir eine rechtliche politische Regelung.
Glaubst du denn auch, dass eben im Verhältnis zu Männern Frauen einfach von sich aus oder weniger Frauen von sich aus Karriere machen wollen?
Das ist schwierig. Ich glaube, das kann man gar nicht so über einen Kamm scheren. Ich glaube, es gibt Männer als auch Frauen, die mehr oder weniger karriereambitioniert sind. Was ich weiß, ist, dass die Frauen, die sich für Karriere entscheiden, es häufig schwieriger haben als die männlichen Kollegen, langfristig auch auf der Ebene zu bleiben, wo man sein muss, um die wichtigen und relevanten Entscheidungen zu treffen. Also ich würde das gar nicht unbedingt generalisieren, ob nun mehr Männer oder Frauen karriereorientierter sind. Ich glaube, das ist eine persönliche Frage. Aber Fakt ist, und das ist ja auch durch mehrere Studien belegt, dass es Frauen an der Stelle schwieriger haben.
Du hattest ja vorhin auch, als du beschrieben hast, was du noch so lernen musstest, dass es eben nicht auf, sag ich mal, das fleißige Bienchentun ankommt, sondern man noch andere Dinge lernen muss, sowas wie Allianzen bilden, Politik, Sichtbarkeit. Das sind, glaube ich, oftmals Themen, zumindest kriege ich das auch immer in meinen Coaching-Sessions mit, wo die eine oder andere Frau gerne mal so ein bisschen zusammenzuckt und sich denkt, ach, nee, auf gar keinen Fall, Politik und Sichtbarkeit und das ist irgendwie nicht so meins. Hast du das auch oft erlebt?
Viele Frauen lernen das. Also die wachsen da wirklich rein. Ne? Wenn sie es ernst meinen mit den Karrierebestimmungen, dann hast du gar keine andere Wahl. Das ist ziemlich kaltes Wasser, in das du gestoßen wirst. Und dann musst du unglaublich schnell schwimmen. Und entweder du lernst es oder du scheiterst relativ schnell. Und die Frauen, die für sich entscheiden, ich möchte nicht scheitern, ich möchte über diese gewisse Ebene, möchte ich hinauskommen, die müssen sich diese Eigenschaften aneignen und das merkst du in der Situation von der Reaktion der anderen, mit denen du interagierst, dass du dein Verhalten anpassen musst. Und dann heißt es nur lernen, lernen, lernen und ganz schnell schwimmen.
Hat das, also das Lernen auch, wenn du jetzt auf deine eigene Geschichte zurückblickst oder eben auch im Erfahrungsaustausch mit den Frauen aus deinem Netzwerk, hat man das dann so ein bisschen Lernen durch Nachahmung so geschafft oder sich dann auch für diese Themen einen Mentor gesucht? Was ist so der gängigste Weg, das dann auch zu knacken und das Wissen sich anzueignen?
Ich glaube, man muss auch ganz oft einfach mal scheitern und in Situationen geraten, wo man vielleicht falsch reagiert und dann auch nicht das Feedback bekommt, was man erwartet hat. Und dann aber in sich gehen können und auch selbst reflektieren können und auch ehrlich zu sich selber sein können, um zu sagen, was ist hier gerade schiefgelaufen, was hätte ich anders machen können. Und entweder man versucht es im Trial-and-Error-Versuch, also quasi im praktischen Leben, in Meeting-Situationen zum Beispiel, gewisse Dinge zu sagen oder nicht zu sagen oder sich anders zu verhalten und probiert sich ein bisschen aus, was am besten funktionieren könnte. Oder in anderen Situationen, die meistens strategischer sind, also in welche Marschrichtung möchte ich jetzt gehen, was sind da die Steine, wie umgehe ich die, kann tatsächlich ein Coach helfen, weil der dann die neutralere Brille auch hat. Ja? Häufig ist man ja sehr gefangen in seinem emotionalen Muster, weil es ist ja auch ein emotionales Thema. Wenn man Karriere machen möchte, ist das natürlich auch eine emotionale Angelegenheit. Und da kann ein Coach helfen, in den Helikopter zu steigen und die Situation neu zu bewerten. Also ich würde immer eine Kombi aus beiden empfehlen. Also selber ausprobieren, aber auch unglaublich schnell dann dabei lernen und dieselben Fehler nicht häufiger zu begehen, als es Not tut, aber sich auch die externe Sichtweise über den Coach zu holen.
Ich hatte auch mit, also in vielen Gesprächen mit Frauen so ein bisschen das Phänomen oft rausgehört, dass bevor sie daran denken, Karriere zu machen und sich selbst dafür auch bereit fühlen, sagen sie ganz oft, ihnen fehle jetzt noch Wissen oder diverse Erfahrungen oder vielleicht auch Weiterbildungen oder Zertifikate, selten aber auch ein Netzwerk oder auch vielleicht dieser Glaube an sich selbst. Glaubst du denn, dass wir Frauen uns gerne mal verrennen, indem wir eben versuchen, alles alleine zu schaffen und alles zuerst einzusammeln und zu können, bevor wir dann eben durchstarten möchten?
Ich glaube, dass Frauen einen höheren Anspruch haben an sich, also jetzt nicht generell gesprochen, aber in vielen Situationen als Männer. Ich glaube, dass wir unsere Checkliste, um den nächsten Karriereschritt machen zu können, länger ist als die von Männern. Ich habe das sowohl in meinen Angestelltenverhältnissen, aber auch in meinen eigenen Unternehmen häufig gesehen, dass ich, wenn ich zum Beispiel Mitarbeitergespräche hatte, die männlichen Teamkollegen eigentlich regelmäßig alle 6 bis 12 Monate nach einer Gehaltserhöhung gefragt haben, von sich aus, ja, ob sie nun erfolgreich waren oder nicht auf ihren Projekten. Und es ist in den vergangenen Jahren selten eine Frau auf mich zugekommen in diesen Mitarbeitergesprächen, die gesagt hat, hey, ich glaube, ich habe einen guten Job gemacht, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Und ich habe es dann in den Unternehmen, die ich dann selber gegründet habe, irgendwann so gemacht, dass ich die ersten Karrieregespräche mit diesen Kolleginnen so gestaltet habe, dass ich gesagt habe, pass mal auf, das ist unser erstes Gespräch, du hast einen guten Job gemacht, du kannst eine, auch wenn ich deine Chefin bin, Gehaltserhöhung einfordern, aber das ist das letzte Mal, dass ich dir das sage, jetzt musst du den Weg selber gehen. Ja? Und das ein bisschen zu pushen auch. Aber ich glaube schon, dass Männer dort mit einem gestärkteren Kreuz vielleicht auch selbstbewusster teilweise reingehen und schneller und lauter einfordern, was sie denken, was ihnen zusteht. Und Frauen sind da häufig noch zurückhaltender, wofür es überhaupt gar keinen Grund gibt. Ja, und ich glaube, das müssen wir auch lernen, viel lauter zu werden und klar einzufordern, was wir brauchen, um Karriere zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du denn sagen, gerade weil du ja natürlich auch auf beiden Seiten Erfahrung gesammelt hast, sprich als die vielleicht auch mal eine Gehaltserhöhung einfordert, aber auch die eine Gehaltserhöhung, die Forderung quasi auf den Tisch gelegt bekommt. Was wären denn so Tipps, die du jetzt vielleicht auch nochmal der Hörerin, dem Hörer mitgeben kannst, wie wir Gehaltserhöhungen gut ansprechen können oder wie wir uns vielleicht auch vorbereiten können auf so ein Gespräch?
Also wichtig ist erstmal machen und sich trauen, ja? Wie bei vielen Dingen im Leben. Gar nicht hinterm Berg herhalten oder denken, ich warte noch mal ein bisschen oder ich muss erst das Projekt abschließen oder ich brauche erst da ein gutes Kundenfeedback und dann habe ich die richtige Basis, um zu verhandeln, sondern einfach offen anzusprechen, ich habe das und das geleistet, das habe ich für das Unternehmen gebracht und ich glaube, es steht mir eine Erhöhung von XY zu. Und dann kann man immer noch diskutieren im 1:1-Gespräch. Aber der wichtige Step ist da an der Stelle einfach den Mund aufzumachen. Für Männer und als auch Frauen, ne?
Ja, ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, also gerade eben für uns Frauen, dass wirklich jede einzelne von uns da diese Schritte macht und geht und wirklich regelmäßig auch ins Gespräch geht und diese Forderungen stellt, weil ich, wie gesagt, auch in meinen Gesprächen, in meinen Coaching-Sessions das auch immer wieder als Thema habe und dann auch sage, naja, aber hast du dafür dann auch mal gefragt, ob du mehr Gehalt bekommst? Ach nee, mache ich nicht, vielleicht nächstes Jahr. Ich glaube, dieses Gender Pay Gap wird sich auch nicht schließen, wenn nicht jede von uns regelmäßig daran arbeitet, dass sich das schließt.
Ja, die Frauen müssen viele Dinge gerade einfordern, unter anderem das Gehalt, aber auch Möglichkeiten, ihre Karriere zu gestalten, ne? Und ich glaube, die Strategie, jetzt sich zurückzulehnen und zu warten, was da kommt, das ist eine, die nicht aufgehen wird. Und wir müssen da einfach auch über unseren eigenen Schatten springen und einfach mal wagen, klar zu formulieren, was wir wollen.
Also sagst du, Zurückhaltung und Bescheidenheit war gestern?
Ja, also zumindest, also ich würde jetzt keiner Studienabgängerin im Konzern in den ersten 1, 2, 3 Jahren unbedingt raten, sofort Rabatt zu machen. Ja, das kann auch keine gute Strategie sein, sondern man muss sich gerade in den ersten paar Jahren auch erstmal beweisen, bevor man fordern kann. Aber sobald man einen Track Record hat, sobald man bewiesen hat, dass man gut ist in dem, was man tut, dann tatsächlich konkret und laut werden. Ja,
ja, mega, mega, mega gut. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Ich hatte einmal, ich weiß gar nicht, ob ich das von dir irgendwo gehört oder gelesen hatte. Das fand ich ziemlich spannend. Und zwar hattest du, sofern ich mich recht erinnere, mit einem deutschen Unternehmen, glaube ich, an einem Projekt gearbeitet, das ich höchst spannend finde und gerne wissen möchte, was daraus geworden ist. Und zwar das Social Freezing Projekt. Das ist ja bekannt schon in den USA. Vielleicht kannst du uns einmal noch sagen, was das überhaupt heißt, was da in den USA gemacht wird und dann, wie dieses Projekt weiter verlaufen ist.
Ja, das war tatsächlich witzig, dass du es ansprichst. Ich habe, als ich mich schon viel mehr gerade frisch gegründet habe, Anfang 2019, viele Beratungsmandate angenommen in Unternehmen, um Unternehmen zu helfen, weiblicher zu werden auf Führungsebene. Ich habe mir ganz genau die Strukturen angeschaut und auch innovative Ideen platziert, was man tun könnte, um Frauen Karriere einfacher zu machen. Und unter anderem haben wir dort auch in Unternehmen das Social Freezing diskutiert. Bei einem Unternehmen tatsächlich auch durchgeführt, umgesetzt. Das ist ein Ansatz aus den USA, kommt von Google, Facebook, Amazon und Co., die sagen, wenn Frauen die ersten 10, 12, 15 Jahre ihre Karriere dafür gearbeitet haben, sich auf der oberen Führungsebene zu positionieren und dann auf einmal aufgrund des erhöhten Alters und der tickenden Uhr merken, sie müssen sich entscheiden zwischen Karriere und Familie, die Zeit geben über Social Freezing. Social Freezing bedeutet das Einfrieren von Eizellen für eine spätere Befruchtung. Also quasi gemanagtes Zeitmanagement für die Familienplanung. Und das ist ein Konzept, was in den USA auch polarisierend diskutiert wurde, am Ende aber doch von vielen Frauen angenommen wurde, weil sie, das ist nun mal ein Fakt, biologisch zwischen Mitte und Ende 30 vor einer Entscheidung stehen. Will ich Karriere machen? Will ich eine Familie haben? Oder will ich eventuell beides zusammen haben? Und die Frauen, die sich dafür entscheiden, das Familienthema nach hinten zu schieben, weil es einfach zeitlich nicht passt, gibt es die Option des Social Freezings. Und der Arbeitgeber in dem Fall hat tatsächlich auch die Kosten dann übernommen für Frauen, die sich dafür entschieden haben. Und das sind fast 10.000 Euro kostet so ein Social Freezing.
Pro Frau.
Und das
dann.
Ist an, pro Frau. Mhm. Und das ist ein gebrauchter Klein- bis Mittelwagen, ja. Aber letztendlich gibt es der Frau und dem Unternehmen mehr Flexibilität und ist eine Incentivierung, ein Investment in die Führungsfrau. Und das, finde ich, kann man aus der Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerperspektive nur begrüßen.
Und wurde das dann auch oft angenommen, beziehungsweise ist das auf großen Anklang gestoßen?
Sagen wir mal so, es ist so ein neues, innovatives Konzept, was natürlich auch sozialkritisch scharf diskutiert wird. Ja? Ja. Also grundsätzlich das Konzept von Social Freezing, darf man das, ist das moralisch vertretbar? Warum müssen sich Frauen dann überhaupt entscheiden? Warum müssen sie überhaupt solche Vorgänge über sich ergehen lassen, um Karriere machen zu dürfen? Und das sind auch alles relevante und gute Punkte. Und am Ende des Tages muss es jede Frau für sich selber entscheiden. Ich glaube aber, wenn sie die Unterstützung des Arbeitgebers dafür und auch die finanzielle Unterstützung hinter sich hat, dass gewisse Karrieren leichter zu entscheiden sind für Frauen. Und am Ende des Tages muss natürlich jede Frau selber entscheiden, ob sie es machen möchte oder nicht. Ja? Nur wenn dann die finanzielle Unterstützung da ist, umso besser.
Ja, ich denke auch, also ich finde es super, dass es das eine Option ist. Ich glaube, es ist nur auch wichtig, dass das quasi nicht dann die einzige Option bleibt. Sprich, dass wenn eine Frau vielleicht schon früher einen Kinderwunsch hat, dass sie trotzdem dann auch noch ihre Karriere machen kann und dass es nicht so abläuft, dass man dann sagt, okay, wenn du Karriere machen willst, musst du halt quasi durchziehen und dann vielleicht, ja, wenn du ein bisschen älter bist, musst du dann oder kannst du dich erst dann für die Kinderplanung entscheiden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig auch in Zukunft, dass immer noch beide Wege dann quasi akzeptiert werden.
Ich glaube sogar, dass ich würde sogar weitergehen. Das Ziel muss sein, dass man gar keine Entscheidung mehr treffen muss. Das Ziel muss sein, dass es vollkommen in Ordnung ist, mit Familie Karriere zu machen.
Ja,
und wenn wir dann dort angekommen sind, brauchen wir auch kein Social Freezing mehr.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre der Wunschzustand.
Ja, richtig. Wir arbeiten dran.
Ja, super spannend. Jetzt hast du ja Mission Female, ich glaube, vor so ziemlich genau anderthalb Jahren gegründet. Anfang 2019 war das ja. Anderthalb Jahre ist das jetzt her. Was war denn für dich so der bewegendste Moment in dieser Zeit?
Tatsächlich zu sehen, wie Frauen sich aktiv gegenseitig in ihren Karrierebestreben unterstützen. Mir war es viele, viele Jahre zu theoretisch, was es bedeuten kann, Female Empowerment, ich mag das Wort nicht, aber ich nutze es trotzdem, weil es ein gängiger Begriff ist, Female Empowerment zu leben. Und wir sehen im Netzwerk in sehr konkreten Alltagssituationen, dass Frauen anfangen, sehr effizient sich gegenseitig zu unterstützen. Das kann sein, dass zum Beispiel sich Jobs hin und her geschoben werden. Oder wir haben relativ viele Anfragen aus der Wirtschaftspresse und haben mittlerweile eine Regel im Netzwerk eingeführt, die da heißt, dass keine Frau nur noch alleine in Interviews reingeht, sondern immer 3-4 andere Frauen mit reinnimmt. Genauso hält sich es mit Konferenzen. Häufig sind immer noch zu wenig Frauen auf den Konferenzen. Wenn unsere Frauen angefragt werden, nehmen sie immer noch mal 2-3 aus dem Netzwerk mit dazu, um mehr Sichtbarkeit für mehr Frauen zu erzeugen und, was wir ganz am Anfang hatten, aus dieser Sonderrolle einer erfolgreichen Frau rauszukommen. Und das ist unglaublich schön zu sehen, dass das funktioniert und wir die Transition von diesem theoretischen Konstrukt in der Praxis leben können. Und im Grunde genommen haben wir fast täglich Situationen, wo ich sehe, wenn Frauen gemeinsam miteinander arbeiten, konkret werden, offen sind, verbindlich sind, dass daraus was ganz, ganz Tolles passieren kann.
Ich finde auch diesen Gemeinschaftsgedanken total gut, dass man eben, wenn man selbst eine Anfrage erhält, dass man dann nochmal so 2, 3 mitnimmt und mit ins Boot holt. Das ist, glaube ich, auch sehr unüblich.
Es ist aber wichtig, ne? Also es ist wichtig, dass wir das untereinander lernen, dass wir immer andere Frauen mit hochheben und, wie gesagt, dass Frauen, erfolgreiche Frauen aus der Sonderrolle genommen werden, sondern es muss natürlich werden, dass Frauen selbstverständlich in Führungspositionen sind und auch in oberen Führungsetagen sind. Ne?
Wie groß ist denn Mission Female? Wie viele Mitglieder gibt es denn da?
Wir haben, es ist witzig, dass du fragst, wir haben heute Morgen, sind wir nochmal unsere Listen durchgegangen. Wir sind heute, ich bin da schon top vorbereitet, bei 68 Mitgliedern. Mhm. Das Ziel ist immer, bei 100 Mitgliedern Deckel draufzusetzen. Warum? Nicht, weil wir nicht glauben, dass es tolle Frauen gibt, die Karriere machen sollten und auch die Unterstützung des Netzwerks brauchen, sondern weil wir sehr intensiv miteinander arbeiten. Also wir treffen uns mindestens 1 bis 2 Mal wöchentlich, zumindest in Online-Sessions, wenn nicht sogar persönlich, und werden dort halt konkret. Und das, diesen verbindlichen, persönlichen Charakter, den bekommst du ab einer gewissen Größe nicht mehr hin. Und wir haben für uns definiert, dass wir nicht mehr als 100 Frauen aufnehmen, und um einfach diesen Charakter auch beibehalten zu können, weil das macht uns aus. Das heißt aber nicht, dass wir Frauen, die nicht im Netzwerk sind, nicht fördern. Also wir fördern auch jüngere Generationen und Frauen, die vielleicht die Strickleiter von oben gereicht bekommen möchten oder müssen, um aus einer Situation herauszukommen, und haben auch viele Veranstaltungen und Initiativen, die wir zum Beispiel für Frauen in jüngeren Generationen machen, die vielleicht noch nicht auf den oberen Führungsebenen angekommen sind. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir alle wissen, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung haben, die wir auch wahrnehmen müssen.
Wie sind denn eure Auswahlkriterien? Ist es denn so, dass quasi, ne, für die restlichen, jetzt muss ich mal rechnen, 32 Plätze, dass man auf jeden Fall schon in einer oberen Führungsetage angekommen sein muss? Oder wie wählt ihr aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Nachfrage wesentlich höher ist als die offenen Plätze.
Das ist tatsächlich so, und wir haben einen mehrgängigen Interviewprozess und Auswahlprozess definiert. Wir haben innerhalb des Netzwerks ein Member-Komitee berufen. Das sind 8 Frauen, die Entscheidungen darüber treffen, ob jemand in das Netzwerk kommt oder nicht. Und wir fragen vorher in Interviews, aber auch schriftlich, mehrere Aspekte ab. Zum einen prüfen wir die Karriereambitionen. Wie ernst meint es die Frau, wirklich nach oben kommen zu wollen? Wie ernst ist sie mit dem Thema Netzwerken? Ist sie eher Single Rider oder Multi Rider unterwegs? Ja, also verfolgt sie wirklich vom ganzen Herzen diesen Ansatz, innerhalb einer Gemeinschaft nach vorne zu kommen? Aber auch, kann sie Zeit investieren auf das Thema Networking, was ein ganz, ganz kritischer Faktor ist, denn merken wir immer wieder, ich glaube, Frauen arbeiten einfach viel mehr als Männer, dadurch, dass sie auch häufig auf diese Fleißbienchen noch sind und einen perfektionistischen Anspruch haben, ihre Projekte fertig zu bekommen. Und zwar zur perfekter Zufriedenheit, und das beansprucht Zeit. Plus, ich glaube, Frauen haben auch nochmal eine ganz andere Infrastruktur, um sich herum zu managen als Männer. Und das führt dazu, dass wir netto am Tagesende weniger Zeit haben für das Thema Networking. Und das sehen wir leider immer wieder, dass das Thema Netzwerken immer wieder runterrutscht in der Prio-Liste. Und da brauchen wir die Entscheidung von einer typischen Mission Female Frau, die sagt, ich knapse mir irgendwo in meinem Tagesablauf Zeit ab auf das Thema Networking, weil sonst funktioniert es nicht. Und das sind im Grunde schon die wichtigsten Kriterien, neben dem natürlich persönlichen Fit. Ja, also die Sympathie muss natürlich auch stimmen, und die Frau muss einen Mehrwert für das Netzwerk bringen, entweder über ihre Kontakte oder über ihre Expertise. Und da, wie gesagt, gibt es einen mehrstufigen Interviewprozess, und wenn dann alle Daumen hoch gehen, dann kommt eine Mitgliedschaft bei uns zustande.
Ja, super spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für die spannenden Insights und die, ja, die spannenden Gedanken, die du hier mit uns geteilt hast. Als Abschluss, wenn du jetzt dem Zuhörer noch eine Message mitgeben kannst, was wäre das?
Einfach machen. Das war immer mein Credo, das habe ich immer gelebt, auch wenn ich teilweise mit mir selber gehadert habe, was nicht nur unternehmerische Entscheidungen angeht, aber auch innerhalb von Angestelltenverhältnissen. Am Ende des Tages muss man tatsächlich auf sein Bauchgefühl hören und dann, obwohl vielleicht Ängste da sind, es trotzdem einfach machen und diesen Sprung ins kalte Wasser wagen. Und das ist nicht nur ein Tipp vom zum Beispiel Angestellten-Dasein ins Unternehmertum. Ich glaube, das ist was man sich in vielen Situationen zu Herzen nehmen kann. und was dann am Ende des Tages auch weiterbringt.
Super, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke.
Ich danke dir, Kerstin, war ganz, ganz toll.
Ich hoffe, du konntest einige inspirierende Gedanken für dich mitnehmen und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch auf Instagram miteinander vernetzen. Dort heiße ich kerstin.fühlt und freue mich, dich dort zu sehen.